ausrichten. Ausrichten am erniedrigten Jesus. Frank Mader hat mir geschrieben, dass ihr euch ein Jahresthema gegeben habt. Wir sind eine Gemeinde, die ihr Leben an Jesus Christus ausrichtet. Das finde ich super. Ich fände es im Grunde genommen noch superer, wenn diese Ausrichtung an Jesus vielleicht sogar bis nächstes Jahr reicht oder bis übernächstes Jahr. Das kann ja im Grunde genommen ein Lebensthema sein für jeden, für jedes selbst und für die Gemeinde als Ganzes. Und in diese Reihe möchte ich auch den heutigen Gottesdienst eingliedern, und zwar mit einem Impuls, den ich bei Paulus lese, wie nämlich Paulus seiner Lieblingsgemeinde, der Gemeinde in Philippi, schreibt, was es heißt, sein Leben an Jesus auszurichten. Ich lese den Predigttext aus Philipper 2. Ich denke, das gibt es bei euch. Das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auch auf den der anderen, und zwar jeder und jede, für sie, jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen gegeben, der hoch über alle Namen steht. Denn von dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Ich liebe diesen Text. Er gibt auf zwei Fragen zwei faszinierende Antworten. Zwei Antworten, die damals im ersten Jahrhundert verstört haben und die auch gegenwärtig anstößig sein können. Es sind die Antworten auf die Fragen, wer ist der Jesus, an dem wir uns ausrichten? Und wie ist der Jesus, an dem wir uns ausrichten? Fangen wir mit der ersten Frage an. Wer ist der Jesus, an dem wir uns ausrichten? Diese Frage stand im Zentrum einer der größten, umfangreichsten, langwierigsten Kontroversen, theologischen Kontroversen in der Geschichte des Christentums, der Kontroverse um die Trinitätslehre, um die Dreieinigkeit Gottes. Im 3., 4., 5. Jahrhundert, da tobten Streitigkeiten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die schlauesten Köpfe, ein Augustinus und ein Athanasius, haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Und mehr noch, die haben zum Teil heftige persönliche Strapazen und Konsequenzen auf sich genommen. Athanasius, ein Bischof, wurde während dieser Kontroversen mehrfach ins Exil geschickt, von seinem Bischofssitz entfernt, musste fliehen bis an den letzten Rand der Zivilisation nach Deutschland. Also er war zeitweilig in Trier. Was das für ihn bedeutet haben musste, konnte ich gestern ein wenig erahnen, als ich versucht habe, mit der Deutschen Bahn von Würzburg bis Tübingen zu kommen. Es hat 9 Stunden gedauert, aber ich schweife ab. Wer ist der Jesus, an dem wir uns ausrichten? Wie verhält er sich zu Gott? Das ist nicht einfach eine theologische Fachfrage für Experten oder eine intellektuelle Spielerei, sondern da geht es um den Kern, im Kern um die Frage, zu wem beten wir? Wer ist eigentlich der, der würdig ist, angebetet zu werden? Wer ist der eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Anfang und das Ziel, der die Welt in seiner Hand hält, den wir loben und preisen, an dem wir uns im Dank, aber auch mit unseren Bitten und Klagen richten, an den wir uns ja, in ausgelassener Freude wenden können und auch in Verzweiflung. Wer ist der, den wir im Gebet ansprechen? Zu wem singen wir, wie gerade in der Lobpreiszeit, Herr, dein Name sei erhöht? Das wichtigste Gebet und Bekenntnis im Judentum ist das Schema Israel. Wir haben es gerade gehört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Oder auch der Herr ist einzig. Oder der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. In vielen Bibelübersetzungen werden die vier Buchstaben Herr groß geschrieben. Jetzt könnten die erste Folie, genau. Das ist das sogenannte Tetragramm, JHWH im Hebräischen, der Eigenname Gottes, mit dem Gott sich Mose vorgestellt hat. Nicht als irgendein höheres Wesen, sondern konkret als der Gott seiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der ihm im brennenden Dornbusch begegnet ist, als der Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, oder einfach nur Ich bin, JHWH, der Herr, der Gott, der sich seinem Volk mit Eigennamen vorstellt und damit ansprechbar macht, der nicht nur als Schöpfer über dieser Welt wacht, sondern in die Geschichte eintaucht, in die Geschichte seiner Menschen, seiner Welt, weil er ihnen begegnen möchte, der Gott, der Mose am Berg Sinai begegnet ist, ihm die 10 Gebote gegeben hat, die beginnen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum hole ich so weit aus? Geht es nicht um Jesus? Doch, genau. Und um zu verstehen, welche faszinierende Antwort Paulus hier auf die Frage gibt, wer dieser Jesus ist, an dem wir uns ausrichten sollen, müssen wir zurückgehen zu dem Gott, der sich mit seinem Eigennamen vorstellt, der sich ansprechbar macht. Und indem er sich mit seinem Eigennamen ansprechbar macht, tritt er in Beziehung zu den Menschen. Und dieser Gott, der in Beziehung tritt, der angesprochen und angebetet werden will, der den Weg mit seinem Volk mitgeht, mit den Menschen, der ist aber nicht irgendein niedlicher Kumpel, deshalb weil er den Weg mitgeht, sondern ist es weiterhin der Schöpfer aller Dinge und der Herr der Weltgeschichte. Das sind die Grundpfeiler des Gottesverständnisses im Judentum zur Zeit Jesu. Ja, die Grundpfeiler, die wir bei Jesus selbst finden, sie sind nirgends im Neuen Testament außer Kraft gesetzt, sondern bestätigt. Es gibt viele Mächte und Gewalten, können wir da lesen. Das Alte und Neue Testament, das spricht von Engeln, Seraphen, himmlischen Wesen. Aber auch die sind nicht Gott. Sie sind Geschöpfe im Unterschied zum Schöpfer. Sie sind Boten, Gesandte, im Unterschied zum Herrn der Geschichte. Und entscheidend, sie werden nicht angebetet, sondern sie beten Gott an. Wenn wir uns mit der Frage befassen, welche Antwort Paulus auf diese Frage gibt, wer der Jesus ist, an dem wir uns ausrichten, müssen wir uns den Namen Gottes anschauen. Und dazu braucht es ein kleines bisschen Philologie, ein kleines bisschen Sprachkenntnis. Entsteht jedenfalls für mich eine der faszinierendsten Erkenntnisse aus meinem Theologiestudium. JHWH, dieses sogenannte Tetragramm, die 4 Buchstaben der Name Gottes. Die hebräische Bibel kennt eigentlich in der geschriebenen Form ursprünglich nur Konsonanten, also B, K, T, und keine Vokale wie A, E, I, O, U. Aus Ehrfurcht vor diesem Namen Gottes spricht das Judentum diesen Namen nicht aus. Also nicht wie in manchen christlichen Liedern Jahwe oder wie in einer anderen Religionsgemeinschaft Jehova, beides dieselben, also verschiedene Formen, verschiedene Vokalisationen dieses einen Namens, welche Vokale eingesetzt werden müssen, das wurde mündlich überliefert, das muss man lernen. Und später, als dann in den Texten diese Vokale ergänzt wurden, wurde an den Gottesnamen die Vokale für ein anderes Wort dran geschrieben, nämlich Adonai. Adonai bedeutet mein Herr. Im Judentum wird nämlich überall, wo der Eigenname Gottes steht, das Tetragramm, diese 4 Buchstaben, überall dort wird Adonai gelesen. Und weil das mein Herr heißt und das Wort Herr im Deutschen 4 Buchstaben hat, wie der Eigenname Gottes im Hebräischen, deswegen steht in manchen deutschen Übersetzungen wie der Lutherbibel dieses Wort Herr in vier großen Buchstaben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Nochmal, warum ist das so wichtig für die Frage, wer Jesus ist? Weil wir in dem Text von Paulus, den wir gehört haben, dass Gott ihn erhöht, Jesus. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht, denn vor dem Namen Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Jetzt gerne die zweite Folie. Der Name, der über allen Namen ist, das ist nicht der Name Jesus, sondern es ist der Name von Jesus, der Name Jesu. Und dazu heißt es, jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Alle sollen bekennen, Kyrios Jesus Christos steht da im Griechischen. Jesus Christus ist der Herr oder einfach Herr Jesus Christus. Kyrios heißt Herr und das ist die griechische Übersetzung für Adonai, also dem Wort, das gesprochen wird, wenn im hebräischen Text der Gottesname JHWH steht. Das bedeutet, Jesus selbst trägt den Gottesnamen. Jesus, der Mensch, der durch Galiläa gelaufen ist, der am Kreuz gestorben ist, der nun erhöht ist, der bekommt den Namen Gottes, den Eigennamen von dem, der sich Mose offenbart hat, der Schöpfer aller Dinge und der Herr der Geschichte. Paulus schreibt im Römerbrief dazu, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Was wird hier bekannt? Dass Jesus der Herr ist, der Kyrios Adonai. Jesus trägt den Eigennamen Gottes. Wenn es nicht Gott wäre, Gott selbst, würde er nicht den Eigennamen tragen können. Wenn es nicht Gott selbst wäre, würden sich nicht alle Knie vor ihm beugen. Denn das ist ein Bild dafür, dass Jesus angebetet wird. Und Anbetung gehört nur Gott allein, dem einen und einzigen Gott. Nirgendwo in der Bibel werden irgendwelche anderen höheren himmlischen Wesen angebetet, nur Gott allein. Und das ist etwas, was bis in die Alltagsfrömmigkeit vieler Christen eingegangen ist. Und ich wette, die meisten sind sich der Bedeutung dessen gar nicht bewusst, was sie da sagen, wenn zum Beispiel im Kindergottesdienst von die Geschichten vom Herrn Jesus erzählt werden. Oder viele beten, vorhin in der kleinen Gruppe war es auch, Herr Jesus, wenn ich mit meinen Kindern abends bete, Herr Jesus, danke für den Tag. Diese Aussage, Herr Jesus, das ist nicht eine Anrede wie Herr Marder oder Herr Reinhardt. Das betont auch nicht einfach die Besonderheit der Herr Bundespräsident oder Herr Professor, sondern ist die kürzeste Form dieses Bekenntnisses. Jesus ist Kyrios, der Adonai, der Herr, der den Eigennamen Gottes trägt. In ihm begegnet der eine und einzige Gott und deshalb wird er angebetet. Das ist die Antwort auf die erste Frage, wer ist der Jesus, an dem wir uns ausrichten? Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der sich Mose offenbart hat, weil er mit Menschen in Beziehung treten will. Wir können gar nicht groß genug und hoch genug von ihm denken. Und das Verrückte ist, dass das nicht einfach festgestellt wird und dass dabei Jesus, der Mensch, nicht übergangen wird, sondern im Gegenteil gerade die tiefe menschliche Existenz herausgehoben wird. Der Mensch Jesus mit seiner ganzen Geschichte, mit seiner Verkündigung, was mit ihm passiert ist, sogar sein Sterben. Er war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. All das gehört bei der Unterscheidung von Schöpfer und Schöpfung auf die Seite des einen und einzigen Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde, der eine und einzige, der würdig ist, angebetet zu werden und den Namen Gottes zu tragen. Das war zur Zeit der ersten Christen provokant und es ist es bis heute. Jesus als menschenfreundliches Vorbild, das geht schon, aber ihn anzubeten, das ist doch so exklusivistisch, so ausgrenzend. Man sieht es vielleicht haben Sie das mitbekommen bei den Debatten um Felix Metscher und Jonathan Tah, den Fußballern aus der deutschen Nationalmannschaft, die sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft jetzt mit Christen aus den gegnerischen Teams nach dem Spiel auf dem Fußballplatz treffen, um zusammen zu beten, und zwar egal, wer gewonnen hat. Und damit kommen wir zur zweiten Frage: Wie ist der Jesus, an dem wir uns ausrichten? Er ist in einem Wort, gerade weil es und auf weil es dieser Jesus ist, von dem wir nicht hoch genug denken können. Er ist in einem Wort demütig. Der ganze Abschnitt über Jesus ist ein urchristliches Lied. Kann wieder weg, danke. Ein Hymnus, den Paulus zitiert. Wahrscheinlich war er den Empfängern bekannt. Deshalb kann Paulus es zitieren. Er sagt damit: Liebe Leute in Philippi, was ich euch sage, wie ihr drauf sein sollt, das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern es spiegelt das, es ist an dem ausgerichtet, wie Jesus ist. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Paulus bringt es auf einen Begriff, der im Deutschen dann in der Regel mit Demut übersetzt wird. Achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Was Paulus hier macht, dass er den Begriff der Demut nimmt, um positiv zu beschreiben, wie Jesus ist, dass man sich als Christ daran ausrichten soll, das ist die zweite echte Überraschung. Denn dieser Begriff ist, wo er in der Antike vorkommt, negativ behaftet. Das ist kein positiver Begriff für die, die das hören. Er steht für Kleinmut, für Kriecherei, für Unterwürfigkeit, für das, was einer gestandenen Person nicht würdig ist. An ihm haftet etwas Schäbiges, etwas Würdeloses. Dass Demut zumindest auch einen negativen Klang hat, das hat natürlich verschiedene Gründe. Das war so zur Zeit des Paulus und das ist in der Gegenwart so, sich selbst zu verwirklichen, gerade zu stehen. Das klingt deutlich attraktiver, als sich selbst zurückzunehmen. Und wie viele Situationen und Konstellationen drängen einen geradezu dazu, dass man sich auf Kosten anderer durchsetzen muss? Bewerbungsverfahren. Die Universität, nicht die Hochschule, an der ich arbeite, die Universität, an der ich davor gearbeitet habe, und auch nicht diese spezifische, sondern überhaupt das Universitätssystem, ist darauf ausgelegt, dass die Besten weiterkommen, dass sich Exzellenz durchsetzt. Und es führt natürlich dazu, dass man nach links und nach rechts schaut, wie komme ich denn da durch? Wo muss ich denn die Ellenbogen ausfahren, damit ich weiterkomme? Ich denke, Sie haben eigene Erfahrungen oder Situationen. Das hängt damit zusammen, oder hier zeigt sich tatsächlich, dass unterschiedliche Wertesysteme aufeinanderprallen, die nicht einfach zur Deckung zu bringen sind. Und es hängt andererseits aber auch damit zusammen, dass Demut so einen negativen Klang wiederbekommen hat. Natürlich über lange Zeit der Christentumsgeschichte wurde das sehr nach außen gestellt. Und genau das hat auch wiederum damit zu tun, dass dieser Klang wieder negativ geworden ist. Die Gefahren der Demut oder die Möglichkeit und die Realität des Missbrauchs von Demut ist natürlich da. Das Wort wurde benutzt, um andere, gerade im Namen des Christentums, Unterordnung vorzuschreiben. Das heißt, um über andere Macht auszuüben. In der Geschichte des Christentums hat es in besonderem Maße Frauen getroffen, um sie zu einem selbstlosen Dienst zu verpflichten. Hier wird aus Demut Demütigung. Und darum ging es nicht. Oder eine andere Gefahr kann sich damit verbinden, nämlich dass Demut heuchlerisch gebraucht wird. Dass sich der Anschein ändert, die Maske, aber nicht der Mensch, nicht die Haltung. Friedrich Nietzsche hat es sarkastisch auf den Punkt gebracht, wenn er das Jesuswort abwandelt: Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Und man kennt ja auch das Sprichwort, in Sachen Demut macht mir keiner was vor oder in Sachen Demut bin ich der Größte. Und während sich bei diesen beiden Gefahren unter der Maske der Demut eher Machtgelüste stehen, wenn vielleicht auch subtil, von außen schwer oder gar nicht zu erkennen, gibt es noch eine dritte Gefahr, das Gegenteil, nämlich eine Art Zwanghaftigkeit, sich selber klein zu halten. Eine zwanghafte Selbstverkleinerung, als ob das sich selbst schlecht machen schon per se eine christliche Tugend wäre. Bei Jesus dagegen sehen wir etwas anderes. Er nimmt sich zurück, um anderen Raum zu geben. Er ist demütig, weil er damit anderen dient, weil er andere groß macht, weil er sich eben ganz für die Menschen einsetzt. Und genau das soll das Miteinander unter Christen auch prägen. Als zwei Jünger sich gute Plätze im Himmelreich sichern wollten, weist Jesus sie zurück. Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen, und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist es nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll dem anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Demut ist nicht einfach Selbstzweck, sondern sie hat ein Ziel, nämlich andere zu ermächtigen, anderen zu dienen. Das ist bei Jesus so und das macht Paulus deutlich, wenn er nämlich die Aussage, achtet in Demut den anderen höher als euch selbst, einrahmt, nicht Eigennutz oder Eitelkeit oder Prahlerei soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auch auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Demut bedeutet nicht Machtlosigkeit. Es kann aber bedeuten, auf eine machtvolle Durchsetzung zu verzichten. Vor allem, wenn es der Selbstdurchsetzung dient. Auch das sieht man an Jesus. Jesus hat Macht, er hat Vollmacht, er hat eine Macht, die aus der innigen Verbindung zu Gott, dem Vater, erwächst. Also kein eigenmächtiges Handeln, aber etwas, was doch Wirkung hat und Aufsehen erregt. Man denke an die Heilung, die Austreibung von Dämonen, die vollmächtige, lebensverändernde Predigt. Und zwei Szenen sind dann einschlägig, nämlich am Anfang und am Ende seines Wirkens, das rahmt das Ganze. Am Anfang die Versuchung durch den Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und das wäre durchaus ein naheliegender Akt der Bedürfnisbefriedigung. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von der Tempelzinne herab. Zeig es doch. Du hättest doch die Macht. Und dann das Angebot über die Herrschaft über alle Königreiche. Jesus verzichtet darauf, seine Macht auf Kommando des Teufels einzusetzen. Und am Ende, bei der Kreuzigung, wird er ironisch als König der Juden verspottet und hingerichtet. Und ich finde den Umgang mit diesem Spott das Beeindruckende. Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm herab. Ja. Rette dich selbst, die Nagelprobe aufs Exempel. Wie schwer ist es, wenn man schon freiwillig auf etwas verzichtet, wenn man schon etwas zugunsten von anderen aufgibt, dann auch noch ins schlechtere Licht gerückt zu werden, dann auch noch verspottet zu werden. Aber, und das ist zentral, das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende für Jesus, es ist nicht das Ende für uns. Am Ende des Evangeliums sagt der Auferstandene, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Heißt, um diese Haltung Jesu, wie er ist, die Demut zu lernen, zu verinnerlichen, zu leben, brauchen wir den Blick über die unmittelbare Situation hinaus. Darauf, dass noch mehr zählt, dass etwas anderes entscheidend ist als diese unmittelbare Reaktion. Letztlich, dass überhaupt etwas anderes zählt als die Reaktion von Leuten, die so wichtig für uns ist, das will ich gar nicht kleinreden. Man könnte den Verzicht auf das Urteil anderer sogar noch sozusagen heldenhaft interpretieren. Letztlich geht es nur darum, vor dem eigenen Gewissen gerade zu stehen, dass ich vor mir selbst jemand bin. Ja, das ist gut, aber nicht einmal das ist es, was letztlich zählt. Als Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis war, hat er ein Gedicht geschrieben, Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Dann kommen noch weitere Strophen. Und er fragt, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Und dann kommen die Selbstzweifel in der Einsamkeit, in der Anfechtung. Dann kann man sich auch selber nichts mehr vor sich selbst vormachen. Und zum Schluss, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Jesu Leben, sein Weg ist nicht nur ein gutes Beispiel, ein sittliches Beispiel für ein gutes Leben, das natürlich auch. Es ist aber viel mehr. Es ist das, was Christen ihre Identität gibt. Es ist das, was mich im Letzten ausmacht, wo ich mich finden kann, wo ich mich verlieren kann, worin ich Halt finde, wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott. Und weil ich so über mich hinausblicke, dann und letztlich nur dann kann ich diese Kraft finden, mich so zu verhalten wie Jesus. Er ist nicht nur Vorbild, er ist Urbild. Seine Geschichte ist die, in die ich mein Leben einschreibe, von der ich her Orientierung gewinne. Und damit sind wir dann doch wieder bei konkreten Einstellungen, bei konkreten Verhaltensweisen, bei Tugenden, wie Paulus sie empfiehlt. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für das Miteinander in der Gemeinde. Die Geschichte Jesu soll das Miteinander prägen. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspricht. Ausrichten am erniedrigten Jesus. Das ist ein Ausrichten an dem Jesus, der sich selbst erniedrigt hat, um uns aufzurichten, um uns groß zu machen, um uns zu seinen Kindern, zu Kindern Gottes zu machen. Das bedeutet nicht ein zwanghaftes Sich-Klein-Machen, sondern ein Einsatz der eigenen Gaben, der eigenen Verantwortung und der eigenen Macht, um anderen zu dienen. Und das kann schon auch heißen, bewusst darauf zu verzichten, sich selbst durchzusetzen, wo man die Macht und die Möglichkeit hätte, sondern auch zurückzustecken. Darauf zu verzichten, selbst sich in ein gutes Licht darzustellen, sogar dann, wenn es gerechtfertigt wäre. Ausrichten am erniedrigten Jesus, das stärkt die Gemeinschaft, das Miteinander, die Gemeinde, weil erfahrbar wird, dass man sich gegenseitig hochschätzt, dass einer für den anderen da ist. Amen.